Ja, wir wollen uns heute kurzen Überblick eigentlich nur das Heiligtum im Alten Testament anschauen. Das war ja ein Wunsch von der Regina. Sie wird das mal machen. Wir wollen so im Überblick mal drauf schauen, weil wir müssen 2. Mose 25 bis 30 durchmachen, wenn wir alles durchnehmen wollen. 5 Kapiteln, das wäre ein bisschen viel. Aber lasst uns einfach mal rein lesen. Hier die ersten, was sind 20 Verse oder so.
2. Mose.
Im 2. Mose 25.
25.
Gleich danach, als der Herr einen Bund geschlossen hat mit dem Volk Israel und auch als Gott dem Mose auf dem Berg die Gesetzestafeln gegeben hat, da hat der Herr auch zu Mose gesprochen. Im Kapitel 25, Vers 1 steht: Der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, sie sollen ein Hebopfer für mich nehmen. Von jedem, dessen Herz ihn antreibt, sollt ihr mein Hebopfer nehmen. Dies aber ist das Hebopfer, das ihr von ihnen nehmen sollt: Gold, Silber und Bronze, violetter und roter Purpur, Karmesinstoff, Byssus und Ziegenhaar, rot gefärbte Widderfelle, Häute voll Delfinen und Akazienholz, Öl für den Leuchter, Balsamöle für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk, Onyxsteine und andere Edelsteine zum Einsetzen für das Ephod und die Brusttasche. Also haben hier, was eine Kollekte eingesammelt. Könnten wir heute sagen, auch mit Naturgütern. Gold, Silber, aber auch hier Decken und Öl. Vers 8: Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Also mal wunderbar, Gott sagt, ich möchte in ihrer Mitte wohnen. Und Gott ist ein allmächtiger Gott, ein allgegenwärtiger Gott, ein ewiger Gott, er ist überall und war immer überall. Aber wenn ihr sagt, ich möchte in eurer Mitte wohnen, dass er sichtbar, erfahrbar in ihrer Mitte sein wollte. Dass das Volk und auch die anderen Völker erkennen können, dass Gott mit ihnen ist. Das ist ein Zweck von dem Heiligtum, das sichtbar zu machen, Gottes Gegenwart im Leben seines Volkes. Und wir wollen mal ein paar Verse lesen. Also er gibt ihnen jetzt hier das Urbild, praktisch eine genaue Beschreibung, wie sie das machen sollen. Und wir schauen uns nur mal das Erste an, was sie herstellen sollen. Das ist auch interessant. Kommen wir vielleicht nachher noch drauf zurück. Aber wenn wir sagen würden, okay, ich möchte hier ein Heiligtum haben, lasst uns ein Bundeszelt aufstellen, wo würden wir anfangen? Wahrscheinlich erstmal beim Zelt, ne? Wird erstmal sagen, okay, so und so groß soll das Zelt sein und so groß soll der Hof sein und mal das Gelände bereiten, das Zelt aufstellen und dann können wir über die Einrichtungsgegenstände reden, die in das Zelt rein sollen. Aber was interessant ist, er fängt im Allerheiligsten an, eigentlich mit dem wichtigsten Einrichtungsgegenstand in dem Bundeszelt überhaupt, und das ist die Bundeslade mit der Deckplatte. Und Gott arbeitet hier andersrum. Er sagt das Wichtige zuerst und dann alles drumherum wird dann um dieses Wichtigste aufgebaut. Ich denke, es ist ein gutes Prinzip in unserem Leben, ne? Jesus hat gesagt, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und dann alles andere wird hinzugefügt in unserem Leben. Aber das Wichtigste ist, dass wir das Wichtigste zum Wichtigsten machen, dass wir das Wichtigste im Zentrum haben, und das ist Jesus selbst und was er für uns getan hat. Und davon spricht diese Deckplatte und diese Bundeslade auch. Paulus hat den Korinthern gesagt: Ich habe mir vorgenommen, nichts unter euch zu wissen oder nichts anderes zu predigen als Christus und ihn als gekreuzigt. Und okay, das ist für die Heiden, ist das, für die Griechen ist das schwachsinnig, macht keinen Sinn, für die Juden ist es ein Anstoß, aber für die, die glauben, ist es Gottes Heil und Gottes Rettung. Und so fängt er hier beim Zentrum an. Aber seht hier, während wir da durchlesen, wie detailliert das Ganze ist. Gott gibt dem Mose einen detaillierten Bauplan für sein Heiligtum. Ich meine, 5 Kapitel ist lange, oder? 5 lange Kapitel in der Bibel ist Gott scheinbar wichtig, oder war ihm zumindest wichtig, dass es genau nach Plan passiert. Lesen wir mal hier diesen Absatz hier, Vers 10 bis Vers 22. So sollen sie nun eine Lade aus Akazienholz machen, also eine Box eigentlich, eine Holzbox aus Akazienholz. 2,5 Ellen sei ihre Länge, 1,5 Ellen ihre Breite und 1,5 Ellen ihre Höhe, also ganz genau die Maße. Die sollst du mit reinem Gold überziehen, von innen und außen sollst du sie überziehen und auf ihr ringsum eine goldene Kante anbringen. Gieße für sie auch 4 goldene Ringe und befestige sie an ihren 4 Füßen, und zwar 2 Ringe an ihrer einen Längsseite und 2 Ringe an ihrer anderen Längsseite. Und du sollst Stangen aus Akazienholz anfertigen und sie mit Gold überziehen. Diese Stangen stecke in die Ringe an den Seiten der Lade, damit man die Lade mit ihnen tragen kann. Die Stangen sollen in den Ringen der Lade bleiben, sie dürfen nicht von ihr entfernt werden. In die Lade aber lege das Zeugnis, das ich dir geben werde. Also die 10 Gebote. Dann sollst du eine Deckplatte aus reinem Gold herstellen, 2,5 Ellen sei ihre Länge und 1,5 Ellen ihre Breite. Also eine Box mit einem Deckel. Und mache 2 goldene Cherubim, in getriebener Arbeit sollst du sie machen an den beiden Enden der Deckplatte, und zwar sollst du einen Cherub am Ende hier und einen Cherub am Ende dort machen. Aus einem Stück mit der Deckplatte sollt ihr die Cherubim machen an ihren beiden Enden. Und die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, die Deckplatte mit ihren Flügeln überdecken, während ihre Gesichter einander zugewandt sind. Der Deckplatte sollen die Gesichter der Cherubim zugewandt sein. Lege die Deckplatte oben auf die Lade, in die Lade aber sollst du das Zeugnis legen, das ich dir geben werde. Und dort werde ich mich dir zu erkennen geben. Und von der Deckplatte herab, zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu reden, was ich dir für die Söhne Israel auftragen werde. Und wenn ihr die Überschriften weiterlest, geht es hier weiter mit den nächsten.
Cherubim, das sind Engel, ja.
Genau, Engelwesen. Wenn ihr weiterlest, die nächsten Absätze, dann geht es mit den Einrichtungsgegenständen fröhlich weiter. So ähnlich, wir werden da nicht alles durchlesen. Aber eine detaillierte Beschreibung. Das zeigt uns schon, wie wichtig es ist, dass es Gott wichtig war. Und ich glaube, es war Gott wichtig, weil es auf Jesus hinweist und von ihm spricht das Ganze. Ich glaube, in dem Fall sagen Bilder mehr als viele Worte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so einen Absatz durchliest, ob ihr genau im Kopf habt, wie das aussehen soll. Ich habe deswegen so Kopien mitgebracht, also von einem Modell. Und wir fangen am besten auch gleich hier mit dem an, was wir gelesen haben. Nämlich hier ist das Allerheiligste mit dieser Deckplatte und dieser Box. Also darüber haben wir gesprochen. Ausrichtung geschoben. Also so eine goldene Box mit einem Rahmen drumherum und dann zwei Stangen auf jeder Seite und Engelwesen. Ich meine, wie immer die dann genau ausgesehen haben, aber so ähnlich hat's.
Aber die Stangen hatte ich mir jetzt anders vorgestellt. Ich habe gemeint, das wäre quer, ne?
Aha.
Schon, ja.
Die Stangen waren da, um das Ganze zu tragen. Mhm. Ja, wenn sie weitergezogen sind, dann wurde dieses diese Box zugedeckt, diese Bundeslade mit Decken und dann haben die Priester und die Leviten die getragen an den zwei Stangen. Also das war ganz innen. Und hier ist noch ein Foto von dem Heiligtum als Ganzes. Also es war ein Zelt mit einem Vorhof drumherum, aus Ständern mit Stoff abgehängt. Der war, also dieses ganze Heiligtum mit Hof war so 50 mal 25 Meter groß, mhm, ungefähr. Also ja, ich weiß nicht, ob sehr groß, aber schon. Also jetzt, wenn man sich überlegt, wie groß das Volk war, war es nicht sehr groß, aber 50 mal 25 Meter ist schon ein schönes Areal. Und das war für das ganze Volk der Ort der Anbetung. Also hier, die Längenmaße werden uns in Ellen angegeben, aber die hebräische Elle war ungefähr 52 cm. Also kann man das so ungefähr.
Eine Elle ist 52.
Kann man das so ungefähr schätzen. Und dann haben wir in diesem Hof, der da kreiert wurde, ein Zelt oder eine Art Zelt. Das war 5 mal 25 Meter groß. Also dreimal so lang, wie es breit war. Und dann stand vor dem Zelt ein Waschbecken. Und der Räucheraltar, oder nicht Räucheraltar, der Brandopferaltar, da wurden die ganzen Opfer dargebracht, die sie Israeliten gebracht haben. Dann Vorhof. Und dann im Zelt gab es auch wieder zwei Abschnitte. Also wir haben gesagt, 5 mal 25 Meter. Das ist, wenn man reingegangen ist hier in das Zelt, also das ist ja dann, dreh ich mal um so. Man sieht es, oder?
Ja.
Also man wäre durch diesen Vorhang, zwar mit einem Vorhang abgehängt, reingegangen und dann ist auf der linken Seite ein Leuchter gestanden. Auf der rechten Seite war ein Schaubrotetisch, also ein Tisch, wo Brote, 12 Schaubrote aufgelegt wurden für die 12 Stämme Israels. Und dann vor dem nächsten Vorhang ein Brand, also ein Räucheraltar, da wurde Weihrauch dargebracht. Weihrauch ist immer Symbol für Gebete. Nee. Das war das Heilige, wurde das genannt. Also dieser Vorraum, ja, von 5 mal 10 Meter. Ja. Und dann ist man durch den nächsten Vorhang durchgegangen und dann ist man in dieses Allerheiligste reingekommen. Das war dann so 5 mal 5 Meter groß, so ein Raum, da stand die Bundeslade drin. Da musste auch nicht viel Platz sein, weil da durfte gerade der hohe Priester, also ein Mensch nur rein, einmal im Jahr. In das Heilige, in den Vorraum durften die Priester rein, da sind die Priester täglich reingegangen, haben da ihren Dienst versehen, also Leuchteröl nachgefüllt, das waren Ölleuchter, Schaubrote wurden regelmäßig ausgetauscht und dann im Allerheiligsten dann die Bundeslade, also die Bundeslade war ich habe es aufgeschrieben, 125 mal 75 cm mal 75 cm, also.
Ja, und wo steht das, Kinder, wo liest du das ab? Das steht in der Bibel nicht drin.
Das haben wir gerade gelesen, wie hoch, wie groß sie sein sollen.
Ach so, ja, das stimmt.
Also wir haben von das all steht, diesen
ja.
Einrichtungsgegenständen haben wir genaue Beschreibungen.
Genau.
Ich habe nur gedacht, wenn wir das jetzt alles lesen, ist es ein bisschen ja, trocken und langwierig.
Na gut, das mache ich dann auch daheim.
Wenn man, genau. Also man kann sich teilweise wirklich durch ein Bild viel besser vorstellen, wovon er spricht. Aber wir haben gelesen, 2,5 Ellen sei die Länge von der Bundeslade, 1,5 Ellen ihre Breite und 1,5 Ellen ihre Höhe. Also
ja.
So also lang
ich
wie
halt nicht, wie lange eine Elle ist, du sagst 52
cm. Genau. Also ungefähr 125 mal 75 cm mal 75 cm. Also eine Box, die vielleicht also so lang war und dann so hoch und so breit. So. In der Größe. In dieser Box waren die Steintafeln, die 2 Steintafeln mit den 10 Geboten, mit dem Gesetz. Und darauf war Deckel, Sühnedeckel wurde der genannt oder Versöhnungsdeckel. Und dann darüber war die Herrlichkeit Gottes. Also wir haben ja die Feuersäule gehabt und die Rauchsäule. Und wir lesen immer wieder im Alten Testament, dass Mose ins dieses Bundeszelt reinging und sie wurde mit Rauch erfüllt und die Herrlichkeit Gottes. Und da von der Bundeslade wollte Gott zu ihnen sprechen. Ja, ich mache vielleicht nochmal hier das andere Bild drauf. So. Ich glaube, dass all diese Gegenstände, die wir da sehen, dass die alle von Jesus sprechen. Also im äußeren Hof. Wir haben erstmal den Hof, dass es abgezäunt ist. Alleine spricht schon davon, dass Gott ein heiliger Gott ist. Es war nicht so einfach, sündige Menschen konnten nicht einfach so in Gottes Gegenwart laufen. Einfach so zu Gott Zutritt haben, Gemeinschaft haben können mit einem heiligen Gott. Wir sehen da erstmal einen Zaun. Und dann sehen wir dieses Zelt, das sind Vorhänge. Durch den ersten Vorhang durften nur die Priester rein, also kleiner Prozentsatz von dem ganzen Volk. Und dann in dem Zelt war, wie gesagt, nochmal ein Vorhang und durch den durfte nur eine Person einmal im Jahr rein und jetzt wirklich in die symbolische Gegenwart, sichtbare Gegenwart Gottes damals auch treten. Also Gott ist ein heiliger Gott und Gott hat das den Menschen von Anfang an gelehrt, dass sie nicht einfach so zu ihm kommen können. Und das sieht man auch hier in dem Heiligtum. Und der ganze Zweck von dem Heiligtum war, wie gesagt, das ist auch ein Punkt, Gott möchte in der Mitte seines Volkes wohnen. Ist interessant, wenn man im 4. Mose, glaube ich, ist der Bericht über die Lagerordnung Israels. Also das Volk Israel sollte bestimmten Anordnung lagern und da wird genau beschrieben, also dieses Bundeszelt war im Zentrum und dann die Stämme sollten in die Richtung, also nach Norden lagern, die nach Süden, die nach Osten, die nach Westen. Und wenn man da von oben drauf geschaut hat, dann haben sie in der Form eines Kreuzes gelagert. Eigentlich, also als Bileam hier von dem Berg Pisgah hier runter geschaut hat auf das Volk Israel, wie sie gelagert haben, da hat er ein Kreuz gesehen. Ist unglaublich, oder? Und im Zentrum war dieses Heiligtum. Und deswegen konnte der Bileam das Volk Gottes nicht verfluchen, wie der König das gerne gehabt hätte. Sondern er konnte nur segnen. Und ich meine, das spricht schon viel. Wenn Gott uns durch das Kreuz sieht, dann haben wir nicht Fluch, sondern haben wir Segen. Und im Zentrum des Volkes war wieder dieses Heiligtum. Und auch da geht es eigentlich einzig und allein darum, Beziehung zu haben. Beziehung zu haben mit dem Heiligen Gott. Gott möchte im Zentrum sein, in der Mitte unseres Lebens, im Zentrum unseres Lebens, nicht irgendwo am Rand. Gott möchte Herrschaft haben in unserem Leben. Er möchte die Führung übernehmen, die Wolkensäule, die Feuersäule, die vorhin hergezogen ist. Aber Gott möchte auch Gemeinschaft mit uns haben. Und das ist der Zweck von diesem Heiligtum. Und ich glaube, dass jeder einzelne Einrichtungsgegenstand genau davon spricht. Wenn ein Israelit reingekommen ist, wie gesagt, Sünde trennt uns von Gott, hält uns von Gott fern, und ein Anbeter konnte jetzt nicht einfach so da reinmarschieren, alleine so auf sich selbst gestellt, sagen, hallo Gott, hier bin ich. Nee, wir sind nicht würdig, in Gottes Gegenwart zu treten oder Gemeinschaft zu haben aus uns selbst. Sondern was musste passieren? Der musste ein Opfer mitnehmen. Und das zieht sich eigentlich schon vom 1. Mose durch. Gleich nachdem die Israeliten gesündigt haben, die erste Prophetie war, dass der Nachkomme der Frau dem Teufel den Kopf zertreten wird und er wird ihn an der Ferse schlagen. Und dann sehen wir, dass Gott die ersten Menschen bekleidet hat mit Tierfellen. Die hatten sich Feigenblätter angeheftet, nicht so bequem, sind sehr rau, sehr kratzend, juckt. Das war das, was sie sich selber umgehängt haben, und Gott hat gesagt, nee, nee, nicht euer Ding, nicht eure Werke, sondern hier mein Werk. Und Tierfelle, das war das erste Mal, dass ein Tier gestorben ist wegen der Sünde der Menschen. Also ein Unschuldiger für einen Schuldigen. Und dann sind wir gleich danach, also Kain und Abel, die hatten schon eine Vorstellung von Opfer, und dann Noah, und geht so weiter, sie opferten Tiere für den Herrn. Also es hat ein Opfer gebraucht, ein Unschuldiger nimmt den Platz des Schuldigen ein, damit der Schuldige Gemeinschaft haben kann mit Gott. Und das ist der Punkt von diesem Heiligtum, und deswegen spricht es auch über Jesus, weil Jesus ist das Heiligtum sozusagen für uns und all diese Einrichtungsgegenstände für uns unter dem neuen Bund. Sündige Menschen konnten nur durch ein Lamm, durch ein Opferlamm, durch ein vollkommenes Opferlamm, diese Opfertiere mussten ohne Makel sein, wurden untersucht. Wenn die ohne Makel waren, dann wurde das Opfer angenommen und das Tier wurde geopfert und der Sünder konnte Gemeinschaft mit Gott haben. Die Schuld wurde bedeckt im Alten Testament, nicht weggenommen. Im Hebräerbrief heißt, dass die Opfer von Tieren Sünde nicht wegnehmen können, aber es hat es bedeckt für eine Zeit lang, bis Jesus kam, und von dem hat Johannes der Täufer gesagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Also das Erste, wo die Israeliten hingekommen sind mit ihrem Opfertier, war an den Brandopferaltar. Und ein Opferaltar spricht immer von Opfer, Tod, Bild auf das Kreuz im Wesentlichen. Das Lamm Gottes, unser Lamm Gottes ist am Kreuz gestorben. Das war der Brandopferaltar. Da ist das Feuer von Gottes Zorn auf ihn gefallen, statt uns. Und so nur durch dieses sühnende Opfer dürfen wir an Gott rantreten. Und dann gab es außen noch vor dem Zelt auch dieses Waschbecken, ein bronzenes Waschbecken. Auch das spricht von der Notwendigkeit von geistlicher Reinigung und Erneuerung. Also wir haben Opfer und rein gewaschen. Und dann erst geht es ins Heilige hinein, in diesen Vorraum hier. Dreh es wieder um. So. Und da, wenn man reingegangen ist durch den Vorhang, dann stand im Heiligtum auf der rechten Seite der Tisch mit dem Schaubroten. Brot spricht für Nahrung, immer ein Symbol für Nahrung. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot, was vom Himmel herabgekommen ist. Ich bin das Brot des Lebens, Johannes 6, Vers 35. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Also Symbol für Jesus, glaube ich. Links stand der Leuchter, der Kerzenleuchter. Und das steht für Jesus, das Licht der Welt. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt, wer wie mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12.
Sag mal, die Leuchter, die hatten eigentlich immer sieben Lampen, nicht? Oder sieben Kerzen. Das sind die allgemein, glaube ich, ne?
Ein Arm in der Mitte und dann sechs Arme.
Ja.
Von seinen Seiten ausgehend. Ja.
Das ist 32.
Genau. Und dann vor dem Vorhang im Heiligtum ist dann dieser Räucheraltar gestanden. Und Weihrauch steht immer für Gebet, eben auch in der Offenbarung. Die Gebete der Heiligen stiegen auf zu Gott. Wir lernen im Römerbrief Kapitel 8, dass Jesus für uns eintritt. Er ist derjenige, der für uns bittet. Und dann ist der Vorhang da. Wieder die Heiligkeit Gottes. Wir dürfen nicht so in seine Gegenwart treten. Wir sind als Sünder getrennt von ihm. Aber Jesus hat in Johannes 10 auch gesagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Wer durch mich eintritt, der wird die Gemeinschaft mit Gott haben. Und dann im Allerheiligsten drin ist diese Bundeslade hier. Das, was wir gelesen haben. Auch das spricht von Jesus und dem, was er für uns getan hat. Und am Versöhnungstag, einmal im Jahr, da haben die Israeliten sich versammelt und der hohe Priester hat die Sünden des Volkes bekannt, sie haben ihre Sünden bekannt und auf dieses Opfertier gelegt. Und sie hatte eigentlich zwei Tiere. Einer wurde in die Wüste geschickt, der wurde fortgeschickt. Die Sünde wurde praktisch von ihnen weggeschickt, entfernt. Und der andere, der hat die Schuld getragen und ist gestorben. Anstatt der Sünde des Volkes. Und dann hat der hohe Priester Blut genommen, das Blut dieses Tieres genommen und ist mit diesem Blut hineingegangen in das Allerheiligste und hat das Blut gespritzt auf diesen Sühnedeckel, auf diese Box drauf. Und was war nochmal drin in der Bundeslade?
Die 10 Gebote.
Genau, die 10 Gebote, das Gesetz Gottes war da drinnen. Und das Gesetz ist ja das, was uns verdammt. Das ist das, was uns anklagt. Das Gesetz, die Gebote sind wie ein Spiegel, den wir uns schauen und Paulus sagt uns, der Zweck des Gesetzes ist es vor allem, uns zu zeigen, dass wir Sünder sind. Und Paulus war jetzt ein sehr gerechter Mann, der sagt, okay, aber dann hat er gelesen, du sollst nicht begehren. Er war ja ein Pharisäer, der so schön gesetzlich, äußerlich alles schön richtig gemacht hat, aber dann hat er gelesen, du sollst nicht begehren und er hat gesagt, das war das, was mich umgebracht hat sozusagen, das war das, was mich überführt hat und was mich getötet hat. Und so das Gesetz ist unser Zuchtmeister auf Christus hin, schreibt uns im Römerbrief. Also unser Lehrmeister, das Gesetz, wenn wir Gottes Gebote sehen, sollst immer Gott ehren, ja, Gott an erster Stelle, Gott lieben mit allem, was du hast und du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht morden und sollst nicht Ehe brechen und Jesus sagt, wenn du eine Frau nur ansiehst und Gedanken dabei hast, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Oh nee, und wenn du nur einen Zorn hast auf jemanden oder jemanden hast, dann hast du schon gemordet und du sollst nicht begehren deines Nächsten gut und deines Nächsten. Wenn du diese Dinge liest, dann soll sich eigentlich überführen und dir zeigen, dass du Gottes Maßstab nicht gehalten hast und dass du ein Sünder bist, und das treibt uns zu Jesus. Also das ist der Zweck des Gesetzes. Nicht, dass wir aus Gesetzlichkeit irgendwie gerecht werden vor Gott oder uns Beziehung mit Gott erarbeiten können oder verdienen können. Das ist nicht der Zweck davon. Der Zweck ist, uns zu zeigen, dass wir nicht gut genug sind. Und so das Gesetz verdammt uns, das Gesetz klagt uns an. Aber wer hat das Gesetz gehalten?
Jesus.
Jesus hat gesagt, ich tue alle Zeit Willen meines Vaters. Ein perfektes Leben für uns gelebt. Nicht nur für unsere Sünden gestorben, er hat auch ein perfektes Leben für uns gelebt. Er hat nicht nur das weggenommen, das Schlechte, sondern er hat uns seine Heiligkeit gebracht. Wir werden umkleidet mit seiner Gerechtigkeit, mit diesem perfekten, heiligen Leben, was er gelebt hat. Und dieses Leben hat er für uns gegeben. Und im Alten Testament, das Leben ist in dem Blut. Blut war symbolisch für das Leben. Wenn wir vom Blut Christi sprechen, dann sprechen wir eigentlich von seinem Leben, das er für uns gegeben hat.
Bitte, ich habe eine Frage. Wie ist denn das? Ich weiß von meiner Schwägerin her, die haben keine Blutwurst gegessen. Das wäre, stimmt das auch? Ist das auch?
Im Alten Testament gab es natürlich diese Vorschrift, dass die Israeliten kein Blut essen sollen.
Ja. Also die haben keine Blutwurst oder irgendwas mit Blut gegessen.
Im Neuen Testament gibt es diese Stelle, wo Jesus gesagt hat, nicht das, was in euch reingeht, macht es unrein, sondern das, was euch rauskommt.
Ja.
Und das Kommentar von Matthäus ist dazu, damit hat er alle Speisen für rein erklärt. Also ich glaube, für uns Christen gibt es heute keine Speisevorschriften.
Wenn die mal auf Besuch gekommen sind und waren mal kalte Platte gemacht. Ne?
Ja.
Aber Blutwurst ist nicht in Frage gekommen.
Ja. Ja gut,
ich meine, von dir her.
Wir essen vieles, was nicht koscher ist, ne? Dürfen auch kein Schwein essen, die,
wir essen auch kein Schwein.
Die Israeliten, also dürfen auch kein Schinken auf die Platte drauf machen, da wird es dann schon sehr, sehr eng. Also ich glaube nicht, dass es für uns heute noch Speisevorschriften gibt. Okay, aber das ist das Symbol hier, das Blut Christi oder das Blut des Opfertieres wurde auf diesen Sühnedeckel gespritzt und hat praktisch das Gesetz bedeckt. Das Leben von Christus, das Blut Christi hat unsere Schuld bedeckt. Und jetzt sind wir zur Gerechtigkeit Gottes in Christus geworden, wir haben ihn angezogen. Römer 5, steht das. Und wir können Gemeinschaft mit Gott haben und wir können Segen haben von Gott, weil unsere Schuld ist bedeckt. Kann uns immer anklagen. Vers 22, glaube ich, haben wir gelesen. Ja, ich werde mich dir zu erkennen geben und von der Deckplatte herab mit dir reden. Also das war die Basis der Gemeinschaft mit Gott. Sühnedeckel, die Gnade.
Und wo steht es?
In Vers 22 hier, haben wir gelesen vorhin, 2. Mose 25, 22.
Also,
also Gnade. Wir stehen in Gemeinschaft mit Gott aus Gnade, nicht aus Werken. Wir sind gerettet, nicht aus Werken, sondern aus Gnade allein. Das ist das evangelische Glaubensbekenntnis. Glauben allein ist Gottes Gnade. Das, was Jesus für uns getan hat, nicht das, was wir selbst tun. Und das ist der Schlüssel für ein reiches, gesegnetes Leben auch. Dass wir hinzutreten dürfen zu dem Gnadenthron. Das kommt auch davon. Der Gnadenthron Gottes. Hebräer 4. Dass wir mit Zuversicht, mit Freimut treten vor seinen Thron der Gnade, damit wir Hilfe empfangen. Also egal, wie du heute gelebt hast oder nicht gelebt hast, was du falsch gemacht hast oder nicht gemacht hast. Unterlassungssünden gibt es ja auch. Ne? Wenn du weißt, Gutes zu tun und du tust es nicht, dann ist es auch Sünde. Oh Mann. Aber egal was, wenn du auf Jesus vertraust und begleitet bist mit seiner Gerechtigkeit, dann kannst du zu ihm kommen und mit Freimut treten vor diesen Thron der Gnade und darfst erwarten, dass er dir Hilfe schenkt und dass er dich segnet. Und Parallelstelle dazu, lass uns mal aufschlagen im Johannesevangelium Kapitel 20. Der Auferstehungsbericht im Johannesevangelium. Das ist sehr interessant. Da lesen wir, die Maria Magdalena ist hier bei der Gruft Jesu. Vers 11, und als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem...
Was hast du für einen Vers?
12 bin ich gerade, Johannes 20, Vers 12. Sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte.
Johannes Evangelium.
Johannes 20.
Ja, ich hatte sie eben, jetzt habe ich ganz was anderes. Johannes 20, ja.
Ja. Also Maria schaut rein in das leere Grab und was sieht sie? Zwei Engel, einen auf der Seite, einen auf der anderen Seite, und dazwischen liegen wahrscheinlich noch die blutigen Leinentücher von Jesus. Woran erinnert uns das? Ja, an das Bild hier, ne? den Sühnedeckel. Wir haben zwei Engel auf jeder Seite. Auferstehung Jesu ist das Zeichen, dass Gott das Opfer angenommen hat von Jesus. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und was ist passiert? Dieser Vorhang vor dem Allerheiligsten ist zerrissen und Gott hat gesagt, jetzt habt ihr freien Eintritt. Jetzt habt ihr Zutritt. Wir dürfen mit Freimut vor Gott kommen, zu seinem Thron der Gnade, weil Jesus hier die Schuld bedeckt hat. Spricht von Jesus hier, von dem, was er für uns getan hat. Er ist diese Bundeslade für uns. Er ist dieser Sühnedeckel. Er ist der Gnadenort für uns. Machen noch einen Punkt. Ich glaube, wir finden da auch ein Bild in diesem Heiligtum für unser Leben in Christus. Die Israeliten als Volk haben, ja, sag mal, auf drei geistigen Ebenen gelebt, wenn wir so sagen wollen. Wenn wir mit diesem Bild, ich mache wieder hier das ganze Heiligtum drauf. Hier. Oder da gab es erstmal gab es Menschen, die waren außerhalb des Heiligtums. Die dürfen da gar nicht Zutritt haben. Das waren die Heiden. Wir würden heute sagen, die ohne Jesus in dieser Welt herumlaufen, die haben keinen Zutritt zu Gott. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Okay, wir werden Christen, wir bekehren uns zu Jesus, wir kommen zu ihm. Wir sind Teilhaber seines Reiches, wir sind hier zugetreten in den Vorhof, wir waren am Opferaltar, haben unsere Schuld von Jesus hier reinwaschen lassen, waren am Tauf, oder nicht am Taufbecken, an diesem Waschbecken. Wir verstehen das, wir glauben das, wir sind getauft worden, wir sind drin. Okay, gut, toll, wir sind gerettet. Das ist eine Ebene. Und manche Christen bleiben da stehen, auf der Ebene. Okay, ich bin gerettet, ich vertraue Jesus. Okay, ich bin drin. Aber dann gab es eine zweite Gruppe von Menschen im Volk Israel. Das waren die Priester. Die durften Gott dienen in diesem Heiligtum. Und es gibt Christen, die sagen, okay, ich bin gerettet, aber das langt mir nicht. Weil ich verstehe aus Gottes Wort, ich bin gerettet zu einem Zweck eigentlich. Ich bin gerettet, um zu dienen. Und die sagen, wow, Gott ist so gut zu mir, ich will ihm dienen, ich will so ein Priester sein. Und der Apostel Petrus spricht darüber. Er schreibt, ihr seid ein heiliges Priestertum. Jeder Gläubige, Diener Gottes. Und das sind vielleicht die, die in das Heilige eintreten, da in diesen Teil des Zeltes. Ich will Gott dienen. Schaubrottisch und vielleicht auch dafür ein Symbol, na, das Brot des Lebens. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Gottes Wort werden wir vorbereitet für den Dienst. Gott füllt uns, Gott nährt uns, dann werden wir stark. Also das Wort studieren, stille Zeit haben, Gemeinschaft mit ihm haben. Und dann haben wir den Leuchter. Spricht auch über uns. Jesus hat gesagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Ihr seid das Licht der Welt. Und lasst euer Licht so leuchten vor den Menschen, dass sie den Vater im Himmel verherrlichen, wenn sie eure guten Werke tun. Das ist unser Licht, das wir sind. Also der Herr ist so gut zu mir. Oh, wunderbar, Herr, ich bin beeindruckt von dir und ich kann das nicht für mich behalten. Sonntag haben wir drüber gesprochen, über dieses überfließende Leben. Gott ist zu gut, es fließt über, es muss raus, ich muss es weitergeben, seine Liebe. Und weil ich von Gott so geliebt bin, will ich auch andere lieben. Und weil er mir so viel Gutes tut, will ich anderen Gutes tun und will das Evangelium weiter sagen, will, weiß nicht, Kranke besuchen, will Kindern dienen, will beten für die Geschwister. Es gibt so viele Möglichkeiten, einander zu dienen, jemanden anzurufen. Ich will Gott dienen. Hier, Gebet, Räucheraltar, Fürbitte für andere. Auch dafür kann das ein Symbol sein. Okay, gut, das ist ein weiterer Level, auf dem wir leben können als Christen. Okay, wir sind gerettet, wir dienen, wir sind im Wort Gottes, wir beten Gott an, wir sind am Dienst beteiligt, das ist wunderbar. Und ich meine, wenn wir dienen, dann empfangen wir auch wieder zurück und es ist erfrischend und es ist begeisternd, wir werden von Gott gebraucht. Aber dann gibt es noch eine dritte Ebene. Und das ist eigentlich das größte Privileg. Und eigentlich müssen wir sagen, das ist die erste Ebene. Weil wie gesagt, Gott fängt beim Innersten an. Beim Wesentlichsten. Das ist das Wichtigste. Das Allerheiligste ist das Wichtigste. Und dann kommt das Heilige, dann kommt der Dienst. Und dann kommt der Vorruf. Und dann gehen wir überhaupt raus in diese Welt und sind Salz und Licht. Und was ist das Allerheiligste, ist dieser Ort, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr reingehen durfte. Ist die Gegenwart Gottes, wo er hier, ich meine, das muss beeindruckend gewesen sein. Als er hier vor diesem Sühnedeckel, vor dieser Bundeslade, die für den Bund Gottes mit den Israeliten steht. Und wir wissen nicht genau, wie es ausgesehen hat, ob die Wolke gesehen haben oder eine Feuersäule hier über dieser Bundeslade oder ob Gott gesprochen hat zu ihnen. Ich weiß nicht, wie Gottes Herrlichkeit, manchmal war es so eine Wolke da, die das Zelt erfüllt hat, aber die waren in Gottes Gegenwart, sichtbar. Wow, Wahnsinn. Gottes Gegenwart von den Socken. Staunen über Gottes Gegenwart, haben Gott angebetet, waren total berührt von ihm und wow, das ist das Höchste, in seiner Gegenwart sein. Und das ist das Höchste eigentlich, da fängt das christliche Leben eigentlich an, das ist das Zentrum der Anbetung Gottes, in der Beziehung mit ihm, in unserem Heiligtum, was immer das für uns ist, ja, das Zimmer, in dem wir beten, in dem wir stille Zeit haben und uns in Gottes Wort treffen oder ich weiß nicht, ob ihr so besondere Orte habt, wo er gern hingeht zum Beten. Oder? Aber die Gegenwart Gottes, Herr, ich will dein sein, ich will Gemeinschaft mit dir haben, ich will über dich nachdenken, über deine Natur, über das, was du für mich getan hast. Ich möchte meine Liebe ausdrücken, ich möchte dich erheben, ich möchte dich verehren, ich bete dich an, das ist die höchste Form des Gottesdienstes. Und von da geht es weiter in das Heilige, in den Dienst. Unser Dienst ist eigentlich immer ein Überfließen von unserer Beziehung mit Jesus, von dem Leben, was wir von ihm haben und in ihm haben, das fließt aus uns heraus. Ich weiß nicht, wie ihr veranlagt seid, wir denken so oft umgekehrt. Ne? Ich will Gott dienen und ich meine, als Mann ist man sowieso sehr projektorientiert, sage ich mal. Ich will was schaffen, ich will dienen und ja, wenn ich dann noch Zeit habe, dann habe ich Zeit für diese Intimität und einfach nur, ich meine, es ist wirklich krank. Ich bin krank an dem Punkt, ne? Aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich einfach nur in Gottes Gegenwart sitze und mal lange Zeit nehme, wo ich nichts tue und einfach nur Gemeinschaft mit ihm habe, dass ich mich fast schuldig fühle und so einen Eindruck habe, ich tue nichts. Vielleicht bin ich so geprägt. Eigentlich ist es krank. Nee, in Gottes Gegenwart zu kommen, Intimität mit ihm zu erfahren, das ist das Höchste. Ah, wenn ich nur Lobpreis leiten könnte und Klavier spielen könnte und was weiß ich, für Dienste tun könnte. Ja, es ist toll, Gott zu dienen und ich diene ihm gerne und es ist begeisternd und es macht mir Freude und es ist schön. Aber das Schönste ist, dass wir Gemeinschaft mit Gott persönlich haben dürfen. Ja, das ist das Allergrößte und das Allerhöchste und auch das Befriedigendste. Nicht das, was wir schaffen, sondern das, wer wir sind in ihm und seine Liebe, dass er uns lieb hat. Ich meine, das ist überwältigend. Im Heiligtum sein. Und jeder kann das, was der hohe Priester damals tun durfte. Der Vorhang ist zerrissen, der Zutritt zu Gott ist frei. Einfach Anbetung. Herr, ich will dir persönlich dienen erstmal, Gottesdienst. Ne? Nicht den Menschen für dich, das ist auch Gottesdienst, aber erstmal dich anbeten, dich loben, dich bewundern, dich verehren, zu deinen Füßen sitzen. Gibt es auch ein Beispiel im Neuen Testament dafür, ne? Zu Jesu Füßen sitzen, wer fällt euch da ein? Genau, die Maria und die Martha. Vielleicht lesen wir das mal. So, als letzte Stelle heute. Lukas 10. Schauen wir es uns im Lukas-Evangelium an. Lukas 10, ab Vers 38. Lukas 10, Vers 38. Da steht, es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass Jesus in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester genannt, Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es sich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge, eins aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Also da in Bethanien, glaube ich, haben wir auch. Wir haben drei Geschwister. Wissen nicht, wo der Lazarus war. Da war irgendwo draußen. Das war ein Freund, das war ein Bruder im Herrn, das war einer, der Jesus lieb gehabt hat. Vielleicht in dem Bild, der war im Vorhof draußen. Und dann haben wir die Martha, die war am Dienen, die war am Kochen und am Backen und am Putzen. Und sie hat sogar gebetet. Kein sehr glorreiches Gebet, aber sie hat sich beschwert beim Herrn, das ist auch eine Form zu beten. Gesagt, ach ja, sag doch meiner Schwester, dass sie mir helfe. Und das Problem war ja nicht, dass sie gedient hat, sondern dass sie abgelenkt war durch vieles Dienen. Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge, sagt Jesus. Das war eigentlich das Problem. Und dann haben wir Maria. Das war die, die einfach zu den Füßen Jesu gesessen ist. Und ich glaube, das war die, die am meisten gesegnet war. Zumindest zu dem Zeitpunkt. Von allen dreien. Und Jesus hat gesagt, Maria hat das Bessere zu erwähnen. Besser seiner Gegenwart zu sitzen, als sogar zu dienen. Das ist der höchste Ruf. Und das Schöne ist, das können wir überall tun. Ganz egal, ich meine, ganze Welt ist Gottes Tempel sozusagen. Er ist hier. Wir können ihn anbeten. Und wie gesagt, unser Dienst, das, was wir für den Herrn tun, das kommt aus unserer Beziehung mit ihm heraus. Und wenn das nicht so ist, dann brennen wir aus. Garantiert. Das werden wir uns wahrscheinlich in 2 Wochen anschauen, sonntags. Johannes 15. Da sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleibt in mir, nicht in euch, und dann werdet ihr viel Frucht bringen. Wenn die Rebe abgetrennt wird vom Weinstock, dann verdorrt sie. Also unser Dienst aus der Intimität mit dem Herrn heraus. Und das war das erste Teil, Brandopferaltar. Ich finde das interessant. Gott beschreibt sein Heiligtum von innen nach außen. Das hat was für unser Leben zu sagen. Ich würde vielleicht am liebsten schnell in das Zelt gehen. Ach, hier ins Heilige, Gott dienen, Gott dienen, Gott dienen. Und Gott sagt, nee, das Wichtigste zuerst, die Bundeslade der Sühne, denke ich. Jesus, das, was er für uns getan hat. Und dann aus der Gemeinschaft mit ihm heraus können wir rausgehen und den Geschwistern dienen und dann nochmal rausgehen und der Welt dienen und Licht für Jesus sein, ist auch unsere Berufung. Können alle drei Ebenen gehören zum christlichen Leben dazu. Aber ganz wichtig, dass wir aus dem Heiligtum, aus der Beziehung mit Christus leben. Ja.
Dankeschön.
Das war mal ein kurzer Abriss.
So viel Mühe gemacht hast.
Versucht, ein paar Anwendungspunkte auch zu finden dazu. Man könnte noch viel mehr machen. Man könnte hier über wahrscheinlich jeden einzelnen Einrichtungsgegenstand eine Bibelstunde halten.
Wenn man das hört von der Maria und so, da kriegt man wirklich auch schlechtes Gewissen. Wie oft schafft und rennt man ja und am Schluss, ja, dann setze ich mich hin und lese. Ne? Aber erst renne ich auch darum. Ne?
Ja, wir.
Schlechtes Gewissen, wie das Maria Magdalena gemacht hat.
Mir geht es auch so.
Ja.
Aber der Heilige Geist will uns hier ein schlechtes Gewissen machen. Der Heilige Geist will uns einladen und sagen, hey, Martha, Martha, guck mal, die hat doch das Bessere erwählt. Ja. Jesus verdammt sie ja nicht, die Martha. Das ist eine Einladung. Und das, also manchmal geht es mir so, dass ich so am Rennen bin und der Heilige Geist klopft mir wirklich hier auf die Schulter und sagt, hey, geh doch einfach mal spazieren und verbring einfach mal eine halbe Stunde Zeit. Ja. Mit mir. Oder nimm deine Bibel mit und wenn ich drauf höre und das tue, ist es wirklich gut. Wenn ich nicht drauf höre, dann brenne ich aus. Dann wäre ich frustriert mit Leuten und gereizt und dann kriegt man eine dünne Haut. Dann macht mir Kritik mehr aus. Wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, dann ja, dir will ich gefallen, solange ich dir gefalle. Ja. Und das ist wirklich wichtig, das ist wirklich praktisch. Und ich muss mich da auch immer wieder dran erinnern. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass ich die Lektion schon wirklich gelernt habe. Und Und dann aus dieser Ruhe heraus, auch mit Jesus dann, ne, dieses, du bist beunruhigt und besorgt um viele Dinge, ne, dieses, es liegt auf meinen Schultern, ne, es ist meine Last, ich trage das Ganze mit mir rum. Statt in der Gegenwart zu sein, es Jesus zu geben,
ja,
und dann mit Jesus an den Dienst zu geben und sagen, okay, Herr, es ist dein Problem, es ist deine Gemeinde, es sind deine Kinder. Mein Problem ist nicht mein Problem, es ist dein Problem. Du hast gesagt, wenn ich dich zuerst suche, dann wirst du mich mit allem versorgen, was ich brauche. Und dann mit Jesus durch den Alltag gehen, in diesem Frieden bleiben. Ne? Solange mein Problem sein Problem ist, mache ich mir keine Sorgen. Ist wirklich so, solange ich das große Bild sehen kann und es da lassen kann bei ihm und einfach diese Verheißung ergreifen kann und sagen, okay, Gott, Jesus, du hast gesagt, du wirst alles hinzufügen, wenn ich dich zuerst suche, dann muss ich mir keine Sorgen machen. Der morgige Tag hat genug Sorgen, sagt Jesus, heute lebe mit mir und führe mich. Und dann kannst du Jesus mitnehmen in deine Arbeit. Der Hans-Peter Heuer hat auf einer Freizeit, wo ich war, erzählt, dass er mit einem guten Bekannten, der hat ihm das so geschildert, der war Holzfäller, glaube ich, oder zumindest hat er so als Hobby immer Holz gemacht. Und da war er im Wald spazieren und wollte beten und dann waren da Holzfäller und da war die Motorsäge und er hat gesagt, ich muss hingehen und mir die Motorsäge anschauen und das war einfach so sein Ding. Und das war für ihn so, ach, wie ungeistlich. Und der Hans-Peter hat gesagt, ja, nimm doch Jesus einfach mit, geh mit Jesus die Motorsäge anschauen. Red mit ihm drüber, ne? So dieses, wir können mit ihm durch den Alltag gehen. Und das ist auch was, ja, was man lernen können. Und da ist dann Friede, wenn wir lernen, so im Heiligtum zu leben, im Allerheiligsten, in der Gegenwart Gottes zu leben. Und das ist ja eine Tatsache eigentlich. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt in eine Kirche gehen oder in die Gemeinde gehen und da ist Gott und oder mein Kämmerlein, wo ich meine stille Zeit halte und sobald ich bei der Tür rausgehe, ups, jetzt war Gott da drin und jetzt bin ich da draußen. Nee, er ist ja da.